Es geht also heute Abend um 1. Korinther 7, die Verse 1 bis 16, aber wir wollen nicht im Korintherbrief beginnen. Um die Aussagen des Apostels Paulus zu verstehen, müssen wir weit ausholen bis hinein ins Alte Testament auf die ersten Seiten. Wir wollen das Thema Ehescheidung und Wiederheirat miteinander betrachten. Und ich bitte euch, einfach anhand dieses Umdrucks, den ich ausgeteilt habe, mitzuverfolgen. Das ist so viel Stoff, dass ich das nicht alles auf Folie schreiben wollte. Und ich denke, dass es da besser ist, dass wir es so mitverfolgen. Wir haben hier in der Einleitung die heutige gesellschaftliche Situation bei uns in der Bundesrepublik. Laut Statistischem Bundesamt Wiesbaden hatten wir 1960 eine 500.000 Eheschließungen und darauf kamen knapp 50.000 Scheidungen, etwa 10%. Das war schon viel. Aber ihr seht, 26 Jahre später 372.000 Eheschließungen nur noch, dafür aber die Ehescheidungen fast verdreifacht. 1960 9,4% Scheidungen auf geschlossene Ehen, 1986 bereits 32%. Ich habe leider jetzt keine ganz aktuellen Statistiken für 1993 zum Beispiel, aber es kann eigentlich nur eine weitere Steigerung gegeben haben. Eine Ursache dieser dramatischen Steigerung ist der 1977 vollzogene Wechsel vom Schuldprinzip in der Rechtsprechung zum Zerrüttungsprinzip. Dieses Zerrüttungsprinzip ermöglicht eine Scheidung bereits nach einjährigem Getrenntleben der Partner. Noch eine besonders brisante Sache ist die Tatsache, dass die römisch-katholische Kirche Ehescheidungen unter bestimmten Umständen nicht anerkennt. Die römisch-katholische Kirche unterscheidet zwischen Naturehe und Sakramentalehe. Naturehe ist, wenn zwei Evangelische heiraten oder wenn zwei Konfessionslose heiraten, das ist eine Naturehe. Eine Sakramentalehe ist, wenn zwei getaufte Katholiken heiraten. Das ist eine Sakramentalehe, denn die haben das Sakrament der Ehe dann empfangen. Und solch eine Ehe kann nicht geschieden werden, nach katholischer Sicht. Eine andere Ehe schon, aber zwei getaufte Katholiken, wenn die irgendwann heiraten, diese Ehe kann nie mehr geschieden werden. Und wenn man das zugrunde legt, lebte bereits 1984 jeder fünfte Katholik in einem Eheverhältnis, das von seiner katholischen Kirche wegen vorausgegangener Scheidung als ungültig betrachtet wird. Das ist eine ganz schöne Tragik. Und ich weiß von manchen Katholiken, die aus diesem Grund der katholischen Kirche den Rücken zukehren, weil sie nicht mehr anerkannt werden als richtig verheiratet. In den USA, vielleicht noch ein Blick über den großen Teich, endeten 1986 landesweit ca. 45% aller Erstehen und sogar 55% aller Zweitehen. Also man soll nicht meinen, eine zweite Ehe, da hätte man doch nun was gelernt aus dem ersten Zerbrechen. Das muss nicht unbedingt so sein. In den USA jedenfalls ist die Rate bei der Zweitehe noch höher. Diese Zahlen verdeutlichen die Aktualität und Dringlichkeit unseres Themas. Jetzt wollen wir zunächst mal fragen, wenn wir heute Abend von Scheidung und Wiederheirat sprechen, was ist überhaupt Ehe im biblischen Sinn? Ehe ist keine gesellschaftliche Notlösung, sondern Erfindung Gottes. Viele sagen ja heute, Ehe, das ist einfach nur von Menschen erfunden. Das waren gesellschaftliche Zwänge, die dahin geführt haben. Das kann man auflösen. Zum Beispiel die Frankfurter Schule propagiert das und sagt, es können genauso gut zwei Männer ein Kind erziehen oder zwei Frauen und so weiter. Zweitens, Ehe ist die lebenslange Treuebindung zwischen einem Mann und einer Frau. Früher hatte ich mal stehen in meinem Manuskript zwischen Zweien. Das kann man heute gar nicht mehr sagen, weil heute heiraten auch schon offiziell zwei Männer und zwei Frauen zum Beispiel. Das gibt es ja alles längst. Deswegen muss man heute sagen, Ehe ist die lebenslange Treuebindung zwischen einem Mann und einer Frau. Lebenslange Treuebindung. Ehe hat immer einen öffentlich-rechtlichen Charakter. Ich habe das neulich unseren jungen Leuten in Heidelberg so versucht zu erklären. Ich habe ein Beispiel von Afrika gebracht. In Afrika gibt es einen Stamm, der hat folgende interessante Eheschließungspraxis. Da kann eine junge Frau in das Haus eines jungen Mannes ziehen, aber die sind noch nicht verheiratet. Die kann dort Monate oder Jahre wohnen, die sind nicht verheiratet. Erst wenn sie ihn zum ersten Mal ein Mittagessen gekocht hat und dann durchs Dorf gelaufen ist und allen im Dorf gesagt hat, ich habe meinem Mann ein Essen gekocht, dann sind sie verheiratet. Merkt ihr, wie interessant. Nicht alleine, wenn sie ihm das Essen kocht, sondern es muss das Öffentliche dazukommen. Sie muss durchs Dorf laufen und allen bekannt geben, ich habe ihm ein Essen gekocht. Dann sind sie verheiratet. Die haben was verstanden, diese einfachen Menschen dort, was öffentlich-rechtliche Ehe bedeutet. Und bei uns in unserer Kultur gibt es ein Standesamt. Und bei uns wird die Ehe vor dem Standesamt geschlossen, nicht vor dem Traualtar. Das ist ein ganz großer Irrtum vieler Gläubigen. Die Ehe wird nicht vor dem Traualtar in der Kirche oder irgendwo geschlossen, sondern vor dem Standesamt. Da beginnt die Ehe. Wenn das andere dazukommt, wenn Christen den Wunsch haben, in ihrer Gemeinde auch den Segen Gottes zu erbitten, ist gar keine Frage, das ist gut. Aber die Ehe beginnt bereits vor dem Standesamt. Die Bibel sagt in 1. Mose 2,24, das ist Gottes Grundordnung für die Ehe, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird und seiner Frau anhangen, das steht im Hebräischen, angelötet werden, die denkbar festeste Verbindung, die es im Altertum gab. Er wird einer Frau angelötet und dann werden die beiden ein Fleisch sein. Und dieses ein Fleisch werden, das wird sehr, sehr missverständlich ausgelegt und gedeutet. Ich habe hier versucht, ein paar mögliche Deutungsformen zu nennen. Dieser Ausdruck ein Fleisch werden meint nicht die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau. Natürlich soll die dann auch dazu kommen, wenn Mann und Frau verheiratet sind. Dann wird es kommen. In jeder gesunden Ehe. Aber das ist Folge, das ist nicht dieses Einfleischwerden. Einfleischwerden meint auch nicht ein gemeinsames Kind zeugen, in dem Mann und Frau ein Fleisch werden. Natürlich sind in unseren Kindern die beiden Wesens- und sonstigen Merkmale der Eltern zusammengeflossen, aber das meint es nicht von der Bibel her gesehen. Einfleischwerden meint auch keine mystisch-transzendente Einheit, so irgendwas, was man gar nicht richtig erklären kann, sondern das hebräische Wort Basar wird im ersten Buch Mose und im gesamten Alten Testament mehrfach als Bezeichnung für eine Blutsverwandtschaft gebraucht. Zum Beispiel 1. Mose 37 bei Josef und 3. Mose und die anderen Stellen, die hier angegeben sind. Aus der ehelichen Verbindung resultiert nicht nur eine vertikale Blutsverwandtschaft, meine Eltern blutsverwandt mit mir, meine Kinder blutsverwandt mit mir, das wäre eine vertikale Blutsverwandtschaft, sondern aus der Ehe resultiert auch eine horizontale Blutsverwandtschaft, Blut in Anführungsstrichen. Natürlich ist nicht das Blut verwandt, das sind verschiedene Blutgruppen, aber es ist wie eine Blutsverwandtschaft im horizontalen Bereich zwischen Mann und Frau, zwischen den Ehepartnern. Nach biblischem Verständnis wird die Frau mit der Heirat ein integraler Bestandteil der Familie ihres Mannes. Bitte, die Frau wird Bestandteil der Familie ihres Mannes, nicht umgekehrt. Nicht der Mann wird Bestandteil der Familie der Frau. Natürlich hat er da auch Beziehungen und kann da aufgenommen werden, aber biblisch verstanden wird die Frau Bestandteil der Familie des Mannes. C. Die Ehe verleiht der Beziehung zwischen Mann und Frau also die Bedeutung eines blutsverwandtschaftlichen Verhältnisses ersten Grades. Hat vielleicht jemand noch einen Umdruck für die lieben beiden hier vorne? Danke. Ja. Mann und Frau gehören in der Ehe auf das Engste zusammen, mehr noch als Eltern und ihre Kinder. Darum haben wir gehört eben, es wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und einer Frau anhangen, mit ihr zusammengelötet werden. Und das ist enger, dieses Verhältnis, als wie mit den eigenen Eltern oder Kindern. Viertens, Ehe als engste und unlösbare Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ist in der Bibel ein Bild für das Geheimnis der Gemeinschaft zwischen Christus und seiner Gemeinde. Das finden wir im Epheserbrief durch den Apostel Paulus mitgeteilt, dieses wunderbare Bild der Ehe für die Gemeinschaft von Christus und der Gemeinde. Nun wollen wir heute Abend drei wesentliche Stellen miteinander betrachten, die für das Thema Ehescheidung und Wiederverheiratung maßgeblich sind. Das sind die drei Hauptstellen in der Bibel. Eine im Alten Testament, eine in den Evangelien, eine in den Briefen. Und wir beginnen mit 5. Mose 24. Das, was ich euch eben in diesem ersten Gedankengang zugemutet habe, müsst ihr mir ja zunächst erst einfach mal so glauben. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt es. Und ihr dürft das gerne zu Hause in Ruhe nachlesen, die Bibelstellen. Ich glaube, ihr werdet das bestätigt finden, was ich hier ausgeführt habe. Also kommen wir zum zweiten Teil. Wir besprechen 5. Mose, Kapitel 24, die Verse 1 bis 4. Hier heißt es, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Wörtlich, weil er die Blöße einer Sache an ihr gefunden hat. Und er ihr einen Scheidebrief gegeben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat. Und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden. Wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist, denn ein Greuel ist das vor dem Herrn. Und du sollst das Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Ein kleiner Abschnitt aus dem mosaischen Gesetz vom Berg Sinai. Dieser Abschnitt wird an wichtigen Stellen des Neuen Testamentes mehrfach zitiert. Er ist grundlegend. Was bedeutet er? Ein Israelit, der seine Frau rechtmäßig mittels eines Scheidebriefs entlassen hatte. Das ist so eine Art Scheidungsvertrag, ein Scheidebrief. Der durfte diese nicht erneut zur Frau nehmen, wenn sie in der Zwischenzeit mit einem anderen Mann verheiratet gewesen war. Gleich, ob der sie nun auch entlassen hatte oder ob der gestorben war, er durfte sie nicht wieder zur Frau nehmen. Dann der Ausdruck etwas Anstößiges im Hebräischen Erwat Dabar bedeutet wörtlich die Blöße einer Sache. Wenn er also etwas Anstößiges, wenn er die Blöße einer Sache an ihr gefunden hat. Nun ist natürlich die Frage, was ist damit gemeint? Was ist das, was einen Mann in alttestamentlicher Zeit berechtigte, seiner Frau einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Was ist das? A. Begründet wird das Verbot der Rückkehr der inzwischen wiederverheirateten Frau zu ihrem früheren Mann damit, dass die Frau verunreinigt wurde, dass dieses Verhalten ein Greuel vor dem Herrn bedeuten würde und dass damit das Land zur Sünde verführt würde. Das alles wird in Vers 4 gesagt. B. Wörtlich die gleichen Begründungen finden wir bei den Verboten von geschlechtlichem Verkehr innerhalb enger Verwandtschaftsbeziehungen. Zum Beispiel, wenn sexuelle Beziehungen mit einem Bruder oder einem Elternteil oder auch mit einer Tante, Onkel stattgefunden haben. Das sind die Stellen, die hier genannt sind in 3. Mose 18 und 3. Mose 20. Das sind die beiden Kapitel, wo diese Dinge geregelt werden im Alten Testament. Da finden wir die gleichen Ausdrücke wieder, Verunreinigung und Gräuel. Dieser Befund belegt, dass eine Scheidung, das mit der Heirat entstandene Verwandtschaftsverhältnis zwischen Mann und Frau nicht auflöst. Ein Mann darf seine frühere Frau nicht wieder heiraten, da die erste Ehe zwischen den beiden Partnern ein enges Verwandtschaftsverhältnis geschaffen hat. Versteht ihr, warum ich das vorhin vorgeschaltet habe? Wir haben gesehen, ein Fleisch werden bedeutet, da entsteht eine geistliche Blutsverwandtschaft zwischen den beiden Ehepartnern. Und wenn da jetzt eine Scheidung kommt und er entlässt sie und sie wird inzwischen Frau eines anderen Mannes und sie kommt zurück und die beiden wollen wieder heiraten, dann heiratet er seine Blutsverwandte. Und das ist verboten im Alten Testament. Das ist der Grund, warum er seine geschiedene Frau, die wieder mit jemand anders verheiratet war, nicht mehr heiraten kann. Etwas anderes wäre, wenn die geschiedene Frau für eine Zeit lang weg ist und dann direkt wieder zu ihm zurückkommt. Das geht. Aber wenn sie zwischendurch Frau eines anderen Mannes geworden war, dann durfte sie der Israelit nicht mehr heiraten, weil er keine Blutsverwandten heiraten darf. Das ist die Begründung. Das ist ganz logisch. Das Alte Testament ist immer logisch. Die ganze Bibel ist logisch und systematisch aufgebaut. Das ist konsequent, durchgängig aufgebaut. Die Wiederheirat der früheren Frau käme faktisch der streng verbotenen Heirat der eigenen Schwester gleich oder der eigenen Tante und so weiter. Und das will Gott nicht. So, warum habe ich das hier aufgeführt? Das ist sehr wichtig. Drittens, viele Befürworter der Wiederheirat Geschiedener, es gibt heute in der christlichen Gemeinde insgesamt garantiert mehr Befürworter einer Wiederheirat als wie Gegner einer Wiederheirat. Viele dieser Befürworter der Wiederheirat Geschiedener behaupten heute, dass die Scheidung, also eine rechtmäßig vollzogene Scheidung, eine geschlossene Ehe vollständig auflösen würde. Also da sind zwei verheiratet, nun gehen sie vor den Scheidungsrichter, sie werden offiziell rechtlich, juristisch geschieden und dann sagen diese Leute, damit ist die vorher geschlossene Ehe vollkommen aufgelöst, als wäre sie nie vorhanden gewesen. Und das stimmt nicht. Das ist nicht biblisch. Diese Argumentation, 5. Mose 24, dieser Abschnitt, den wir eben gelesen haben, widerlegt diese These. Warum? Wenn die Scheidung ein Eheverhältnis vollständig auflösen würde, wäre das Verbot der Wiederheirat des ehemaligen, inzwischen erneut geschiedenen Partners, unsinnig. Versteht ihr? Es wird hier nicht erlaubt, dass der Mann seine frühere Frau wieder heiraten darf, nachdem sie inzwischen mit einem anderen verheiratet war. Es wird nicht erlaubt. Und wenn durch diese Scheidung das erste Eheverhältnis ausgelöscht wäre, dann würde dieses Verbot keinen Sinn machen. Dann gäbe es auch dieses Verbot gar nicht. Hier in 5. Mose 24 wird Scheidung nicht legalisiert, sondern in ein bestehendes Übel wird ordnend eingegriffen. Das ist der Unterschied. An keiner Stelle in der Bibel wird Scheidung legalisiert, wird Scheidung generell erlaubt oder auch in bestimmten Fällen nur erlaubt. Das heißt, da gibt es zwei Ausnahmen, auf die wir gleich kommen werden, die aber auch nicht umstritten sind. Kommen wir zu einem weiteren Schwerpunkt dieses Abends, nämlich der Besprechung von Matthäus Kapitel 19. Wir wollen das aufschlagen. Bitte alle, die eine Bibel zur Hand haben oder die noch eine möchten, wir haben da Bibeln genug, dass sie es mit aufschlagen. Matthäus 19, ich freue mich, dass wir heute Abend auch diesen Abschnitt mit einbeziehen können, denn als wir das Matthäusevangelium durchgenommen haben im letzten Jahr, haben wir ihn ausgelassen und von daher seht ihr, auch wenn wir mal was auslassen, es kommt irgendwann dran, wenn es ein halbes Jahr oder ein Jahr später ist. Wir wollen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen und dann kommt es irgendwann dran. Also lasst uns lesen Matthäus 19, die Verse 3 bis 12. Ich habe mich sehr gefreut beim Studium für dieses Thema, dass mir hier auch einiges ganz neu aufgegangen ist, was ich vorher nicht verstanden hatte. Matthäus 19, Abvers 3. Und die Pharisäer kamen zu ihm, zu Jesus, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Weib oder Frau schuf und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch? Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm: Warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen: Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Zweimal geht Jesus hier auf den absoluten Anfang der Schöpfung zurück. Zweimal. In Vers 4 und hier in Vers 8. Und dann lehrt er mit autoritativer Vollmacht: Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlassen wird, außer wegen Hurerei, und eine andere heiraten wird, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagen zu ihm: Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Die waren da ganz schön bedient mit dieser Antwort. Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen dieses Wort, sondern denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind, also zur Ehe Untüchtige, und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind, zur Ehe untüchtig gemacht worden sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Hier müssen wir zunächst einen kleinen Exkurs einführen. Um diese Aussagen zu verstehen, müssen wir den Hintergrund der neutestamentlichen Zeitgeschichte kennen. Wir müssen wissen, was damals im Spätjudentum zur Zeit Jesu üblich war im Blick auf Ehescheidung und Wiederverheiratung. Also Paul Deitenbeck würde sagen, da wachsen einem die Haare durch den Stahlhelm, wenn man das jetzt hört und liest, was da zur Zeit Jesu gang und gäbe war. Zur Zeit Jesu galt die Ehescheidung in Israel als unbedenkliche, allgemein geübte Praxis, genau wie heute. Das Recht zur Scheidung war allerdings den Männern vorbehalten. Das ist der Unterschied zu heute. Die rechtskräftige Scheidung erfolgte nach streng festgelegten Regeln durch das Abfassen und die Übergabe eines Scheidebriefes. In Fragen der juristischen Legitimität und der Verfahrensweise berief man sich meistens auf 5. Mose 24, die Stelle, die wir eben schon kennengelernt haben, Scheidebrief geben. So. Zur Zeit Jesu gab es zwei Richtungen unter den Juden, theologische Richtungen. Die strenge Richtung des Rabbi Schamai deutete den Ausdruck die Blöße einer Sache, das Anstößige aus 5. Mose 24,1, als unzüchtiges Verhalten. Als unzüchtig galt unter anderem das öffentliche Auftreten mit entblößten Armen, unbedecktem Kopf oder anderweitig unzureichende Bekleidung. Das war Scheidungsgrund bei Rabbi Schamai. Die liberalere Richtung des Rabbi Hillel fügte zu den Scheidungsgründen Schamais noch weitere hinzu, bis hin zum Anbrennenlassen der Speise. Das wurde als Auflehnung gegen den Mann verstanden, wenn die Frau das Essen anbrennen ließ. Rabbi Akiva erlaubte später dem sogar, seine Frau zu entlassen, wenn er keinen Gefallen mehr an ihr fand. Das war ein Scheidungsgrund. Wenn er ihr überdrüssig war, wenn er eine andere hübscher oder attraktiver fand, dann konnte er sich scheiden lassen. Unabhängig von dem bisher genannten galten mehr als 10-jährige Kinderlosigkeit und ein Verhalten, das der Mann öffentlich in Verruf brachte, als legitime Scheidungsgründe. Die für Ehebruch im Alten Testament geforderte Todesstrafe wurde immer seltener vollzogen. Unter der römischen Besatzung wurde sie sogar ganz abgeschafft. Stattdessen musste der Eheherr seine Frau entlassen und durfte keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr pflegen. Diesen Satz bitte ich sehr genau zu hören und wenn möglich einzuprägen. Der ist sehr wichtig, auf den kommen wir gleich nochmal zurück. Also wenn da eine Frau Ehebruch beging und sie wurde wirklich des Ehebruchs überführt, also wirklich beim Ehebruch ergriffen, dann musste der Ehemann seine Frau entlassen und durfte keinen Umgang mehr mit ihr pflegen. Er konnte nicht sagen, ich vergebe ihr, ich halte trotzdem zu ihr. Er musste sie entlassen. Darauf bestand die jüdische Gesellschaft. Darauf bestand das ganze Judentum, weil man sonst den Zorn Gottes fürchtete über das ganze Volk. Da half die ganze Gesellschaft mit, dass in einem solchen Fall wirklich Scheidung vollzogen wurde. Eine geschiedene Frau kehrte in der Regel in ihr Elternhaus zurück. Einer erneuten Wiederverheiratung stand nichts im Wege. So, das ist der neutestamentlich-zeitgeschichtliche Hintergrund für den Text, den wir eben gelesen haben in Matthäus 19. Und jetzt wollen wir ihn nochmal vor diesem Hintergrund durchgehen. Erstens, Jesus Christus schloss sich keiner der beiden populären Lehrmeinungen an, also weder dem Rabbi Schamai, dem Strengeren, noch dem Rabbi Hillel, dem Liberaleren, sondern Jesus lehrte in Vollmacht den Willen Gottes. Wir sagten eben schon, er ging zurück auf Gottes Grundordnung in 1. Mose, bei der Schöpfung. Zweitens, Jesus geht auf den Schöpfungswillen Gottes zurück. Er stellt nicht Schriftwort gegen Schriftwort, sondern betont den ursprünglichen Grundgedanken Gottes als vorrangig vor der später hinzugefügten Regelung des Scheidebriefes durch Mose. Er sagt nicht, so, hier steht in 1. Mose, was Gott zunächst mal wollte, und dann steht in 5. Mose, was Gott dann wollte, und das steht konträr gegeneinander. Das steht nicht nebeneinander, sondern das steht hintereinander. Und das, was zuerst stand, das ist wichtiger. Das Zweite war nur eine zeitweilige Konzession, ein zeitweiliges Zugeständnis an das Volk Israel, wie wir gleich noch lesen werden, um des Herzens Härtigkeit willen, weil es im Alten Testament in Israel keine Wiedergeburt gab, weil es nicht die gottgewirkte Herzenserneuerung gab, die wir erfahren haben durch den Heiligen Geist, als wir den Herrn Jesus in unser Herz aufgenommen haben. Das gab es nicht zur Zeit Israels und darum hat Gott hier ein Zugeständnis gemacht für eine bestimmte Zeit. Jesu Antwort drittens lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Was nun Gott zusammengefügt hat, hier steht übrigens wörtlich, was nun Gott zusammengejocht hat. Im Griechischen steht hier das Wort Joch. Das ist sehr interessant, wenn wir dran denken an 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Das hat ganz gewiss eine Bedeutung für Eheschließung. Nicht mit einem Ungläubigen sich unter das Joch jochen lassen. Zieht nicht am gleichen Joch. Hier steht in Vers 6 im Matthäusevangelium, Kapitel 19, was nun Gott zusammengefügt, zusammengejocht hat, soll der Mensch nicht scheiden. Viertens, die Pharisäer begründeten das von ihnen vertretene Recht auf Ehescheidung mit dem Hinweis auf 5. Mose 24. Das war immer ihr Argument. Mose hat doch gesagt, dann soll man einen Scheidebrief geben und dann ist die Sache geklärt. Also gibt es doch Scheidung. Hat doch Mose geboten. Auf den berufen wir uns doch. Wir sind doch Juden. Wir halten uns doch an das alttestamentliche Gesetz. Jesus widersprach dieser Begründung nicht, deutete jedoch die alttestamentliche Scheidebriefregelung als Notlösung wegen der Herzenshärtigkeit. Herzenshärtigkeit, im Griechischen steht hier der Ausdruck Sklerokardia, das kennen wir aus der Medizin heute, ja. Skleroverhärtungen, zum Beispiel Multiple Sklerose oder Kardia, Kardiologie und so weiter, die Lehre vom Herzen, ein medizinischer Fachausdruck. Sklerokardia heißt Herzensherdigkeit. Das wurde in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in der Septuaginta, LXX abgekürzt, dass durch fortgesetzten Ungehorsam gegen Gottes Weisungen empfindungslos gewordene menschliche Herz genannt. Das war Herzensherdigkeit. Durch fortgesetzten Ungehorsam gegen Gottes Weisungen empfindungslos gewordene menschliche Herz. Das ist Herzensherdigkeit. Wenn man den Willen Gottes hört und liest und sich fortlaufend dagegen verschließt, dann geschieht Herzensverhärtung. Und eines Tages kann man die deutlichste Predigt hören oder lesen und es geht nicht mehr durch. Das nennt die Bibel auch Verstockung. Der Anfang davon ist Herzensherdigkeit. In Vers 9 formuliert der Herr Jesus eine radikale Absage an Ehescheidung und Wiederheirat. Er sagt: Ich sage euch aber, wer immer seine Frau entlassen wird, außer wegen Hurerei, und eine andere heiraten wird, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wer sich von seinem Partner scheidet und eine weitere Ehe eingeht, der bricht die Ehe. Die Scheidung alleine ist noch nicht mit Ehebruch gleichzusetzen. Das ist sehr wichtig, dass wir das lernen. Wenn zwei verheiratet sind und sie lassen sich scheiden, ist noch nicht ihre Ehe gebrochen, sondern erst wenn einer der beiden eine Wiederverheiratung vollzieht, dann erst ist die Ehe gebrochen. So lehrt es Jesus. Ich werde es gleich noch weiter erklären. Nach Jesu Worten besteht das ursprüngliche Eheverhältnis trotz der Scheidung unauflösbar weiter. Wir haben vorhin schon gehört, es wird nicht aufgehoben durch eine Scheidung. Es kann nicht aufgehoben werden. Auch wenn man zuvor nicht die Sakramente der katholischen Kirche empfangen hatte, es kann nicht aufgehoben werden. Sechstens, jetzt kommt natürlich etwas sehr, sehr Wichtiges. Was ist mit den sogenannten Unzuchtsklauseln? In Matthäus 5, 32 und Matthäus 19, 9, wo es hier heißt, außer wegen Hurerei. Jesus sagt doch selber, man darf sich nicht scheiden lassen, außer wegen Hurerei. Wenn Hurerei vorliegt, dann ist Scheidung erlaubt. Oder wie müssen wir das verstehen? Wie lassen sich diese sogenannten Unzuchtsklauseln aus den historischen Gegebenheiten wirklich schriftgemäß plausibel erklären? Hier steht im Griechischen das Wort Porneia. Auch das kommt uns bekannt vor. Das Wort Porneia kommt im Neuen Testament 25 Mal vor und bezeichnet ein unrechtmäßiges, wollüstiges Begehren und unerlaubte außereheliche Geschlechtshandlungen, sowohl vor der Ehe als auch neben der Ehe, außerhalb der Ehe. Ich habe da einige Stellen angegeben, ich habe nicht alle 25 aufgezählt, nur diese hier stellvertretend. Also Porneia meint alles, was nach jüdischer Sexualmoral unter Strafe gestellt war, in 3. Mose 18 und 20. Da wird das nämlich alles aufgezählt, was Gott nicht will, im Blick auf Sexualität, was er einfach dort verboten hat. In Israel stellten sexuelle Verfehlungen immer zugleich eine Sünde gegen Gott dar, die laut Gesetz bestraft werden musste. Diese Bestrafung lag nicht im Ermessen des Einzelnen, sondern musste durch die gesamte Volksgemeinschaft vorgenommen werden. Vielleicht verstehen wir jetzt den Hintergrund in Johannes 8, als der Herr Jesus im Tempel steht und dann kommen die Menschen, die Juden, und bringen eine Ehebrecherin auf frischer Tat ergriffen. Und sie alle haben schon die Steine in der Hand und sagen, Mose hat geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Das verstehen wir vielleicht jetzt. Die ganze Volksgemeinschaft musste in diesem Fall handeln. Und es wäre legitim gewesen, wenn diese Frau gesteinigt worden wäre, nach alttestamentlichem Gesetz. Sie hatte Ehebruch begangen, und darauf stand Todesstrafe nach den Mosebüchern. Der Ehemann einer Frau, die sexueller Vergehen überführt worden war, konnte seine Frau vor den Konsequenzen nicht schützen. Ich sage das noch einmal. Wenn jetzt der Ehemann gekommen wäre und hätte gesagt, halt, 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 ich vergebe ihr und wenn sie 100-mal die Ehe gebrochen hat, ich vergebe ihr, ich liebe sie, ich will ihr treu sein, dann hätten sie ihn weggezerrt und hätten die Frau weggezerrt und hätten sie gesteinigt. Er konnte es nicht verhindern, er durfte es nicht verhindern. Diese Sache war eine offizielle Sache, die das ganze Volk anging und da wurde diese Strafe ausgeführt, vielmehr sie konnte ausgeführt werden. Zur Zeit Jesu, wie wir eben schon gehört haben, wurde es nur noch ganz selten gemacht. Er war durch die Gesellschaft fortan gezwungen, dieser Ehemann, den geschlechtlichen Umgang mit seiner Frau abzubrechen und sie als Geschiedene zu entlassen. Das war das Minimum. Wenn sie nicht gesteinigt wurde, dann musste er sie mindestens sofort entlassen und durfte keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr haben. Er musste, selbst wenn er es nicht wollte, er wurde durch die Gesellschaft gezwungen. Und jetzt verstehen wir auch wieder den Hintergrund von Josef und Maria. Wir wissen, Josef und Maria waren verlobt miteinander, das heißt, der Ehevertrag war geschlossen, sie waren juristisch verheiratet miteinander. In unserem Sinn waren sie verheiratet, nur die Ehe war noch nicht vollzogen. In Israel wurden damals oft schon Kinder zusammen verheiratet, die Eltern haben die Eheverträge geschlossen, Brautpreise hin und her und die beiden waren verheiratet schon von Kindesalter an und dann mit 20 oder 25 haben sie dann wirklich auch die Ehe erst vollzogen. Aber juristisch gesehen, de jure, waren sie bereits von dem Moment an verheiratet. So, und nun erfährt der Josef, dass die Maria schwanger ist. Sein erster Gedanke ist, aha, sie ist fremdgegangen. Ein anderer Mann ist da im Spiel und Josef wird uns ausdrücklich als gesetzestreuer Jude beschrieben. Er war gerecht, heißt es in den Evangelien. Und Josef hätte nun zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder er hätte Maria nehmen können und sie öffentlich anprangern und sagen, schaut, die ist schwanger, aber nicht von mir. Dann hätte Maria gesteinigt werden müssen. Oder es gab eine andere Möglichkeit für den Ehemann, der seine Frau wirklich liebte. Der entließ sie, der brach also den Verkehr überhaupt, das alles mit ihr ab und entließ sie. Und Josef wollte diesen zweiten Weg gehen, er gedachte aber, sie zu entlassen, heißt es. Und dann erschien ihm der Engel Gabriel und sagte, sie ist schwanger, aber nicht von einem anderen Mann, sondern von dem Heiligen Geist. Verlass sie nicht. Bleib bei ihr. Und das tat Josef. Und beide trugen die gesellschaftliche Schmach, die das mit sich brachte, weil das auch andere sehen konnten. Sie ist schwanger und obwohl doch Josef und Maria bis zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammengelebt hatten. Sie wusste von keinem Manne, heißt es ausdrücklich. Das waren die beiden Möglichkeiten. Und Josef entschied sich zunächst für den zweiten Weg, führte ihn dann aber nicht aus, weil ihn der Engel korrigierte in diesem Vorhaben. B. Angesichts dieser historischen Sachlage erweisen sich diese Unzuchtsklauseln, die nur zweimal in der Bibel stehen, Matthäus 5, 32 in der Bergpredigt und Matthäus 19, 9 hier in unserem Text, heute nicht als Scheidungslegitimation für den unschuldigen Partner. Heute. Wir leben nicht in Israel. Wir leben nicht in einer solchen Gesellschaft, wo, wenn wir da keine Konsequenzen ziehen, dass die ganze Gesellschaft, unser Volk verlangen würde, hier, die Ehebrecherin, die muss bestraft werden. In einer solchen Gesellschaft leben wir nicht. Und darum können diese Unzuchtsklauseln unmöglich heute hergenommen werden als Legitimation für Ehescheidung. Das hört man sehr oft heute. Da geht zum Beispiel ein Mann fremd und dann sagt die Frau, ja, er hat eine andere und jetzt kann ich mich scheiden lassen und wenn ich geschieden bin, dann heirate ich einen anderen Mann. Oder umgekehrt, könnte genauso auch jetzt vertauschte Rollen sein. Das hört man heute sehr oft, wenn Ehebruch vorliegt, wenn also wirklich einer der beiden Partner mit einem anderen zusammengelebt hat, sexuell, dann ist Scheidung und auch Wiederverheiratung erlaubt. Das stimmt nicht. Diese Stelle hier kann man nicht dafür hernehmen. Diese Unzuchtsklauseln entwuchsen der jüdischen Rechtssituation, die im Fall sexueller Verfehlungen der Frau das Fortbestehen der ehelichen Verhältnisse nicht zuließ. Das war damals die Situation. Deswegen hat Jesus hier gesagt, wenn das wirklich passiert, wenn einem das von euch passiert, dass ein, vielleicht einen von den Jüngern, die vor ihm standen, wenn eine eurer Frauen mit einem anderen Mann zusammen ist und sie wird dabei ertappt, dann müsst ihr dem alttestamentlichen Gesetz folgen und müsst den Verkehr mit ihr abbrechen und müsst sie entlassen. Dann müsst ihr, weil das die Gesellschaft fordert. Wenn das öffentlich geworden ist, fordert es die Gesellschaft. Wenn das nur der betreffende Mann weiß und er zu der Frau steht, das ist was anderes. Aber sobald es öffentlich geworden ist, es geht hier um den öffentlichen Vorgang, dann verlangt es die jüdische Gesellschaft und dann musste Scheidung sein. Und deswegen hat das Jesus hier erlaubt. Den Juden. Das ist wichtig. C. Dieser Umstand erklärt, warum wir die Unzuchtsklauseln nur in dem an jüdische Leser gerichteten Matthäusevangelium finden und nicht bei Markus und Lukas, die genauso über Scheidung und Wiederverheiratung sprechen, aber die erwähnen diese Unzuchtsklausel nicht, weil sie nicht an Juden schreiben. Ihr seht, wie genau die Schriften vom Heiligen Geist inspiriert sind. Ich habe da heute so mich drüber gefreut und gestaunt über diese innere Systematik und Logik und diesen Aufbau, den wir hier in der Schrift finden, auch in diesem Thema. Markus und Lukas, die eine Scheidung und Wiederverheiratung ebenso deutlich ablehnen wie Matthäus, machen keinerlei Einschränkung, da sie an heidenchristliche Leser schreiben. Ihr könnt das nachlesen in Markus 10, 1 bis 12 und Lukas 16, 18. Da wird einfach Scheidung und Wiederverheiratung verboten, ohne diese Unzuchtsklausel, ohne diese Einschränkung, außer bei Hurerei. Das steht da nicht. Nur bei den Juden, weil es die Gesellschaft damals so verlangte. Und da sagte Jesus, das geht hier nicht anders, da darf es sein. Es ist ein Zugeständnis. Siebtens, in den Versen 10 bis 12 erklärte Herr Jesus, dass es um der Belange des angebrochenen Gottesreiches willen für die wahrhaft Glaubenden angemessen sei, von sich aus die Scheidung zu vermeiden und im Fall einer unvermeidlichen Trennung keine anderweitige Ehe zu Lebzeiten des früheren Partners einzugehen. Und jetzt wollen wir nochmal den Vers 12 lesen. Jesus sagt, nicht alle fassen dieses Wort, sondern denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib so geboren sind. Es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches Gottes willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Ich habe früher nie verstanden, warum dieser Abschnitt hier in Verbindung steht mit dem Thema Scheidung und Wiederverheiratung. Ich habe da keinen Zusammenhang gesehen, aber jetzt habe ich es verstanden. Mit den Beispielen im Vers 12, mit diesen drei Beispielen, will Jesus zeigen, dass der Gott, der Menschen zur Ehelosigkeit befähigt, grundsätzlich zur Ehelosigkeit befähigt, auch den Menschen helfen kann, deren Ehe zerbrach, das Leben als Alleinstehende zu gestalten. Das will Jesus sagen. Er will sagen, schaut, es gibt doch genug Menschen, auch damals in der Gesellschaft, die nie geheiratet haben, denen Gott die Kraft gegeben hat, ehelos zu leben. Sei es nun aus verschiedenen Gründen, die er da aufführt. Und damit will er sagen, schaut, und so kann Gott einem, der glaubend ist, der mit Gott in Verbindung lebt, auch die Kraft geben, als Geschiedener ohne Ehe zu bleiben. Auch einem jungen Geschiedenen. Gott kann die Kraft geben dazu. Genauso wie er einem Gleichaltrigen die Kraft gibt, der nie heiratet. Der muss auch sein Leben lang ohne Partner bleiben. Und einer, der vielleicht 1, 2, 3, 5, 10 Jahre verheiratet war, dem kann er auch die Kraft geben, dann nach einer Scheidung alleinstehend zu bleiben. Und Gott kann die natürlichen Kräfte, die in uns liegen, auch die Sexualität, die sexuellen Kräfte, er kann sie in geistliche Kräfte umverwandeln und ummünzen. Das haben wir schon einige Ehelose bestätigt, dass ihnen der Herr einfach diese natürlichen Dinge, die in ihrem Leben auch waren, weggenommen hat und sie umgemünzt hat in geistliche Kräfte. Wer ein Ja findet zu diesem Weg, auch als Geschiedener, der kann das erleben, dass Gott diese natürlichen Kräfte verwandelt in geistliche Kräfte, die man einsetzt für das Reich Gottes. Ich weiß, dass das ein schwerer Weg ist, das ist mir ganz klar. Aber es ist kein unmöglicher Weg. So verstehe ich nun diese Verse hier, warum Jesus diese Beispiele noch bringt von den drei Gruppen, die generell ehelos bleiben, denen Gott auch dazu die Kraft gibt. Nun wollen wir noch zu einem letzten großen Schwerpunkt kommen heute Abend, nämlich zu unserem eigentlichen Abschnitt, der dran wäre jetzt von unserer Korintherbrieffolge, nämlich 1. Korinther Kapitel 7. Heute wollen wir uns jetzt mal beschränken auf die Verse 10 bis 16 in 1. Korinther 7, weil es hier um Ehescheidung und Wiederverheiratung geht. Wir wollen zusammen lesen. Paulus schreibt an die Korinther im Jahr 55 nach Christus von Ephesus aus: Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht geknechtet. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Zu dem letzten Vers sagte Johannes Busch einmal: Es sei leichter, die ganze Welt zu bekehren, als den eigenen Ehepartner. Und da ist etwas dran. Es sei leichter, die ganze Welt zu bekehren, als den eigenen Ehepartner. Aber es ist nicht unmöglich. Wir haben Beispiele unter uns. Wenn ich darüber schaue, ja. Nein, das ist klar. Kein Mensch kann den anderen bekehren, aber mitgeholfen. Gut, lasst uns zunächst wieder den zeitgeschichtlichen Hintergrund betrachten, denn jetzt wechseln wir in einen ganz anderen Kulturraum, vom jüdischen Kulturraum in den hellenistisch-römischen, also griechisch-römischen Kulturraum, Korinth, damalig und auch heutiges Griechenland. Im hellenistischen römischen Kulturraum war Ehescheidung und Wiederverheiratung ebenfalls eine häufig geübte Praxis, war an der Tagesordnung. Es gab aber einen wesentlichen Unterschied zum jüdischen Umfeld. Nach hellenistischem und römischem Recht konnten prinzipiell beide Ehegatten die Scheidung durchsetzen, so wie bei uns heute. Aber ansonsten war Scheidung, Wiederverheiratung möglich und wurde oft praktiziert. So, erstens, Paulus zitiert das Herrengebot. Die Frau soll sich nicht von ihrem Mann scheiden und der Mann soll seine Frau nicht verstoßen. Seine Aussage ist inhaltlich identisch mit dem Jesuswort in Lukas 16, 18. Paulus zitiert hier den Herrn Jesus. Er hat hier ein Wort Jesu, das er hineinbaut in seine Argumentation. Jetzt fügt er aber zweitens hinzu, dass keinesfalls eine neue Ehe geschlossen werden soll, falls es trotz des Verbots zu einer Scheidung gekommen ist. Das steht hier in Vers 11, wenn sie aber doch geschieden ist, trotz Scheidungsverbot, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Das sind die beiden Möglichkeiten. sie bleibe unverheiratet, dann bricht sie nicht die Ehe. Oder sie versöhne sich mit dem Mann, das wäre natürlich das Schönste. Aber sie soll nicht heiraten. Sie soll unverheiratet bleiben. So lesen wir es hier. Als mögliche Alternativen für die weitere Lebensgestaltung kommen nur Ehelosigkeit oder die Versöhnung mit dem ursprünglichen Partner in Frage. Vorausgesetzt, der macht da mit. Das geht natürlich nur, wenn beide wollen. Drittens, in den Versen 12 bis 16 bezieht sich Paulus auf die Mischehen zwischen gläubigen und ungläubigen Partnern. Gibt es ja auch oft. A. Wenn es dem Ungläubigen nicht widerstrebt, soll der Gläubige in der Ehe auf keinen Fall die Ehe auflösen wollen. Auf keinen Fall. Etwaige Bedenken, dass der Gläubige durch den Einfluss des Ungläubigen oder durch die Geschlechtsgemeinschaft mit ihm in seiner Heiligkeit befleckt würde, weist Paulus ab. Das ist ein ganz berechtigtes Denken, ja, denn im Judentum war das so. Ein Jude durfte nicht mit einer heidnischen Frau zusammen vermählt sein, das befleckte ihn in seiner Heiligkeit. Da war das so im Judentum. Und das ist auch der Grund, ein Mitgrund, warum bereits geschlossene Ehen zur Zeit Esras und Nehemia wieder aufgelöst werden mussten. Aber das war nur die Auflösung einer ohnehin nicht rechtlich geschlossenen Ehe. Das war keine Ehe nach göttlichem Recht. Und deswegen konnte sie aufgelöst werden zur Zeit Esras und Nehemias. Das ist eine Ausnahme und rechtfertigt nicht die Sicht, dass Ehe grundsätzlich aufgelöst werden kann. Das ist eine Ausnahme bei Esra und Nehemia, weil diese Ehen gar nicht legitim waren. Die waren vor Gott überhaupt nicht wirklich in dem Sinn vollzogen. Also, hier steht in B, dass diese Bedenken, dass dadurch die Heiligkeit des Gläubigen befleckt würde, auch durch die Geschlechtsgemeinschaft, wenn er mit einem ungläubigen Partner eben zusammen ist, die weist Paulus ab. Tatsächlich ereignet sich nämlich genau das Gegenteil, dass nämlich der Ungläubige durch den Einfluss des Gläubigen geheiligt wird. Und auch die Kinder, die aus dieser Ehe hervorgegangen sind oder gehen, werden durch den gläubigen Teil geheiligt. Das ist etwas ganz Großartiges für die unter uns, die mit einem noch nicht gläubigen Partner verheiratet sind. Das ist eine wunderbare Aussage, dass der noch nicht gläubige Partner und auch die noch nicht gläubigen Kinder mitgeheiligt sind. Mitgeheiligt heißt noch nicht mitgerettet. Das müssen wir unterscheiden. Aber sie sind unter dem besonderen Segenseinfluss Gottes. Und sie können natürlich eher zum Glauben kommen, als wie einer, der gar keinen Gläubigen kennt. Und sie sollen ja gewonnen werden durch den Wandel des gläubigen Partners ohne Worte, wie Petrus in Kapitel 3 seines Briefes schreibt. C. Wenn der Ungläubige auf einer Scheidung besteht, also da sind zwei, die sind nicht gläubig und jetzt bekehrt sich einer von den beiden. Ich habe das mal vor einigen Jahren miterlebt, ein jung verheiratetes Ehepaar, beide ungläubig, und dann kam der Mann zum Glauben. Und dann sagte die Frau, und du hast jetzt die Wahl, dein Jesus oder ich. Überlegst dir, es gibt nur entweder oder. Und dieser junge Bruder blieb bei dem Herrn und seine Frau hat die Scheidung eingereicht und sie sind geschieden worden. Genau aus diesem Grund. Die bestand auf Scheidung und er konnte sich dagegen nicht wehren. In diesem Fall ist auch Scheidung gestattet, wenn der ungläubige Partner wirklich darauf besteht. Aber meistens ist der ungläubige Partner bereit, mit dem Gläubigen zusammenzuleben in unserer Welt heute, in unserer Gesellschaft. Und das ist erlaubt. Das ist gut so. Dann kann er noch gewonnen werden. Wenn der Ungläubige auf einer Scheidung besteht, dann soll sich der Gläubige um des Friedens willen nicht sperren. In dieser Lage ist der Gläubige nicht an das Scheidungsverbot gebunden. Soweit der Apostel Paulus in voller Übereinstimmung zu den Lehren des Herrn Jesus. Noch eine kleine Anmerkung. Wenn wir hier die Formulierung finden, das sage ich und nicht der Herr, das sagt der Herr und nicht ich, dann heißt es nicht, dass hier Paulus seine Privatmeinung hat einfließen lassen. Wenn er sagt, hier, den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr, dann will er sagen, das hat schon der Herr Jesus in den Evangelien, als er hier auf dieser Erde gewandelt hat, da hat er schon ein autoritatives Gebot gegeben. Und das nahm Paulus jetzt hier auf. Um was der Herr Jesus nicht geregelt hatte, nämlich wie diese Sache in der Heidenwelt sein sollte, außerhalb der jüdischen Kultur, das ordnete er nun durch seinen Apostel Paulus. Und da konnte er sagen, das sage ich. Aber das heißt nicht, dass das hier jetzt seine Privatmeinung ist, sondern auch, wo Paulus hier schreibt, das sage ich, ist vom Geist Gottes inspiriert. Ich werde nie vergessen, wie einmal eine reife, gläubige Dame, die ich sehr, sehr schätze, eine alte Fabrikantenwitwe, wie sie einmal in einer Bibelstunde sagte, ja, ja, das ist ja nur der Apostel Paulus, der war ja ohnehin ein Frauenfeind und der hat da seine Äußerung kundgetan und das ist da reingeflossen. Ich war erschüttert. Eine ganz feine Frau, eine liebe Frau, die für das Reich Gottes viel getan hat. Aber an der Stelle hat sie sich dieser irrigen und auch bibelkritischen Sicht geöffnet. Und ich hoffe, dass sie das inzwischen auch so abgelegt hat. Das dürfen wir unter gar keinen Umständen so auseinander dividieren. Dann stehen wir in einer Linie mit Rudolf Bultmann und allen anderen bibelkritischen Theologen. Das dürfen wir nicht tun. Ich will zusammenfassen. Fünftens, römisch fünftens Zusammenfassung. Erstens, das Neue Testament schafft an keiner Stelle die Voraussetzung für eine legitime Ehescheidung mit absoluter Wirkung. Das gibt es nicht im Neuen Testament und im Alten auch nicht. Im Alten Testament gab es nur diese Regelung mit dem Scheidebrief, die eben vorübergehend war in der Zeit des Volkes Israel. Aber daraus können wir für uns heute keine Legitimität ableiten. Zweitens, stattdessen entbindet es den unschuldigen oder gläubigen Partner von der Verantwortung für eine Scheidung, wenn diese auf öffentlichen Druck, wie damals im Judentum, oder auf das Drängen des ungläubigen Partners hin erfolgte. Ich möchte aber gleich sagen, ich kenne kein Land auf der Erde, in dem heute eine solche Scheidungspraxis praktiziert wird, wie im damaligen Judentum. Auch im heutigen Israel wird es so nicht mehr praktiziert, weil Israel ein säkularer Staat ist, heute. Ich kenne kein Land und keine Kultur in der Welt, wo das heute so gehandhabt wird, wie damals im Judentum, dass die Gesellschaft praktisch darauf bestand, hier muss jetzt geschieden werden. Drittens, das Neue Testament setzt die Wiederverheiratung zu Lebzeiten des ehemaligen Partners mit der Sünde des Ehebruchs gleich. Noch einmal, Scheidung allein ist noch kein Ehebruch. Scheidung allein ist auch nicht gut und soll nicht sein. Sondern erst wenn ein Geschiedener wieder heiratet, dann wird die geschlossene Ehe gebrochen. Viertens, das Aufheben der Lebensgemeinschaft, nicht der ehelichen Bindung, kann nur unter den Vorzeichen des Alleinbleibens und der Wiederversöhnung erfolgen. Die Lebensgemeinschaft kann aufgehoben werden, ich werde es gleich noch sagen, jetzt bei den seelsorgerlichen Konsequenzen, wenn eine Ehe wirklich in eine solche Sackgasse gekommen ist, dass es gar kein Millimeter mehr vor und zurück geht, dann kann vorübergehend Trennung von Tisch und Bett erfolgen, sprich sogenannte räumliche Trennung, vorübergehend. Es kann unter Umständen sogar ein Dauerzustand werden, aber das sollte trotzdem keine Scheidung werden und schon gar keine Wiederverheiratung daraus erfolgen. Ich weiß, einige denken vielleicht, das hätte ich vor einigen Jahren wissen sollen. Dann hätte ich anders gehandelt in jener Situation. Aber es kann auch heute jetzt noch alles gut werden. Das wollen wir nun in dem Schlussteil hören. Römisch sechstens, seelsorgerliche Konsequenzen. Ist mir noch sehr wichtig. Ich würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Minuten Konzentration hätten. In der Seelsorge darf nicht die Liebe Gottes gegen die Ordnung Gottes ausgespielt werden. Das wird heute sehr oft gemacht. Die Heilige Schrift lehrt an keiner Stelle, dass die Gnade Gottes den im Wort manifestierten Willen Gottes außer Kraft setzt. Wir dürfen nicht sagen, ja, die Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit ist so groß, er wischt alles weg. Das heißt, wenn ich geschieden bin, dann vergibt er mir das und dann erlaubt er mir auch, einen neuen Anfang zu machen, dann werde ich wieder heiraten und wenn es gut geht, ist gut und wenn es nochmal nicht gut geht, dann werde ich mich wieder scheiden. Nein, so geht es nicht. Dann würden wir die Liebe Gottes gegen die Ordnung Gottes ausspielen. Zweitens, die Überbetonung bzw. falsche Interpretation der Barmherzigkeit Gottes unterschlägt seine Gebote und gibt die Gemeinde schutzlos der weltlichen Scheidungs- und Wiederverheiratungspraxis preis. Drittens, zweifellos gibt es außerordentlich große menschliche Notlagen. Ich habe mir das vor Augen gehalten heute. Es gibt wirklich die Notlage, dass eine junge, gläubige Ehe, vielleicht mit 1, 2, 3 Kindern, auseinanderbricht. Angenommen, die Frau kommt zum Glauben in der jungen Ehe mit 2, 3 kleinen Kindern und der Mann verlässt sie und sagt, nee, mit so einer Betschwester will ich nicht zusammenleben. Dann würde das bedeuten, er scheidet sich, er heiratet eine andere, sie kann nie mehr zurück, er ist wieder verheiratet mit der anderen. Dann würde das dennoch bedeuten, dass diese Frau ohne Ehe bleiben soll, ihr Leben lang. Das klingt unheimlich hart. Das ist ganz gewiss auch hart. Aber ich will gleich begründen, warum auch selbst in einem solchen extremen Fall es keine Ausnahme geben kann. Wenn hier vorschnell eine falsche Barmherzigkeit geübt wird, werden automatisch Präzedenzfälle geschaffen. Automatisch. Das würde sofort eine schiefe Ebene geben. Und dann käme der Nächste und würde sagen, ja, die, bei der habt ihr das erlaubt und bei mir ist es ähnlich und so weiter. Ich bestehe auch drauf. Glaubt mir, wenn Gott auch nur an einer Stelle jetzt die Scheidung erlauben würde, grundsätzlich erlauben würde, wir hätten heute wahrscheinlich nur noch 10% intakte Ehen, überhaupt noch zusammen funktionierende Ehen. Die Ehescheidungsrate würde noch dramatischer in die Höhe schnellen. Und am Ende wäre bald gar keiner mehr verheiratet, weil unser Herz ist so böse. Wir neigen dazu, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, davonzulaufen. Und dann würden kaum noch Leute zusammenbleiben. Und das wäre letztlich unbarmherziger von Gott, als wie wenn er an der Stelle konsequent ist und sagt, nein, generell keine Scheidung und Wiederverheiratung. Das wird insgesamt weniger Härtefälle produzieren und weniger Schaden anrichten, als wie wenn das generell erlaubt wäre. Das müssen wir einfach so sehen. Viertens, eine Scheidung und oder Wiederverheiratung, die vor der Bekehrung erfolgte, wird gemäß Johannes 8, 1 bis 11, diese Sache mit der Ehebrecherin, der Jesus vergeben hat, die nicht gesteinigt wurde, das wird durch die Gnade Gottes vergeben, gar keine Frage. Ihr Lieben, wenn jemand unter uns geschieden ist, auch wenn er danach wieder verheiratet ist, wenn er es einfach nicht so sah oder einfach auch noch gar nicht gläubig war, das vergibt die Gnade Gottes, ohne Zweifel. Das Blut Jesu Christi macht rein, von aller Sünde lehrt die Bibel. Scheidung und Wiederverheiratung im Leben eines bereits unter der Herrschaft Gottes lebenden Menschen bedeutet jedoch eine Auflehnung gegen die von Gott erlassene Ordnung und damit gegen ihn selbst. Das ist ein grundlegender Unterschied, ob das vorher passiert ist oder ob ich gläubig bin und weiß, das ist nicht nach Gottes Willen und es dann doch tue oder es einfach nicht so sehen will. Oft ist ja da der Wunsch der Vater des Gedankens, ja. Wenn er eine junge Frau unbedingt wieder heiraten will, natürlich wird sie dann schon ein Buch finden, in dem Ehescheidung und Wiederverheiratung erlaubt ist. Da wird sie gar nicht lang suchen müssen. Da kann sie dutzende Bücher finden, in denen das erlaubt wird. Christliche Bücher, evangelikale Bücher. Natürlich kann sie das finden. Der Zuspruch der Vergebung mündet immer in den Anspruch, der Vergebung. Das habe ich jetzt falsch betont. Der Zuspruch der Vergebung, dir sind deine Sünden vergeben, mündet immer in den Anspruch der Vergebung, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist ganz wichtig. Das sagt Jesus zu der Ehebrecherin im Tempel, die da steht, auf frischer Tat ertappt, eigentlich Todesstrafe. Jesus vergibt ihr, weil er der war, der sich später für sie steinigen ließ. Nicht steinigen, sondern kreuzigen ließ. Die noch grausamere Todesstrafe. Darum konnte er sagen, geh hin, dir sind deine Sünden vergeben, aber jetzt kommt der Anspruch der Vergebung, das gilt generell für unser Leben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Natürlich fallen wir noch aus Schwachheit, aber hier ist gesagt, dass wenn wir in der Gottesherrschaft drin sind, wenn Christus Herr in unserem Leben geworden ist, dass wir auch die Kraft kriegen zu einem neuen Leben im Gehorsam. Und dass er uns befähigen will, in seinen Geboten, in seinem Willen zu leben. Fünftens, wir müssen unterscheiden zwischen ewiger Strafe für unsere Sünden und irdischen Folgen unserer Sünden. Eine ganz wichtige Unterscheidung. Die ewige Strafe für unsere Sünden hat der Herr Jesus am Kreuz getragen. Jesaja sagt, fürwahr, er trug unsere Schmerzen und lud auf sich unsere Strafe, oder wie es da heißt. Nee, bitte? Schmerzen, ja. Wir hielten ihn für den, der geplagt und gemartert war. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. So heißt es genau. Jawohl. Die Strafe liegt auf ihm. Wir müssen nicht mehr die Strafe für unsere Sünde tragen. Das ist sehr wichtig. Die Strafe hat Jesus getragen, Jesaja 53. Aber die zeitlichen Folgen unserer Sünde bleiben unter Umständen stehen. Ich habe das letztes Jahr am Beispiel des David gezeigt, ja, der vergeben bekam, aber der Sohn, der aus dem ehebrecherischen Verhältnis entstanden war, er musste trotzdem des Todes sterben. Wenn sich ein Alkoholiker bekehrt, der 20 Jahre jeden Tag eine Flasche Schnaps getrunken hat, dann kriegt er alle seine Schuld vergeben. Aber seine Leber ist deswegen nicht unbedingt heil. Ist doch klar. Die Folgen unserer Sünde bleiben stehen unter Umständen. Manchmal nimmt sogar Gott in seiner Gnade Folgen weg. Aber manchmal bleiben sie stehen, damit wir erzogen werden und umgewandelt werden in das Bild des Herrn Jesus. Und so kann auch die Folge einer falschen Partnerwahl zum Beispiel, da hat es schon angefangen, dass ich bei der Partnerwahl nicht nach dem Willen Gottes gefragt habe. Oder die Folge einer unreifen Ehebeziehung, die gescheitert ist. Es kann sein, dass diese Folgen in meinem Leben stehen bleiben. Das heißt aber nicht, dass ich da jetzt Strafe abbüßen muss. Die Strafe hat der Herr Jesus getragen. Die Folgen können stehen bleiben. Und darum ist es nicht gerechtfertigt, einer Person, deren Ehe in der Scheidung endete, mit der Vergebung zugleich auch das Recht auf Wiederheirat zuzusprechen. Das ist nicht legitim. Dieses umso weniger, als Jesus gerade erst die Wiederheirat mit der Sünde des Ehebruchs gleichsetzt. Sechstens. Wer geschieden und oder wieder verheiratet ist, soll auf jeden Fall in dem Stand bleiben, in dem er jetzt lebt. Nicht, dass einer auf den Gedanken kommt und sagt, ach du liebe Zeit, meine erste Ehe, das war doch die richtige und vor Gott gültige, also löse ich jetzt schnell die zweite und versuche zu dem ersten zurückzukommen. Das geht nicht. Das würde ein größeres Chaos geben und größeren Schaden anrichten als wieso. Und deswegen haben wir generell, gerade auch in 1. Korinther 7, die Linie, jeder bleibe in dem Stand, in dem er ist. Das ist die durchgängige Struktur in 1. Korinther 7. Wir sollen bleiben in dem Stand, in dem wir jetzt stehen. Das heißt, ein Geschiedener soll allein bleiben, ein Wiederverheirateter soll auf keinen Fall die zweite oder dritte Ehe lösen, um zu einem früheren Partner zurückzukehren. Sonst würde der Schaden größer als zuvor. Wie viele Ehen müsste da die Liz Taylor schon wieder lösen, und um zurückzukommen bis zu ihrem ersten, ich glaube 6 oder 7 Mal, sie verheiratet. Gell? Wenn die Vergebung Christi in Anspruch genommen wurde, kann nicht davon gesprochen werden, dass die gegenwärtige Lebenssituation beständig unter der Strafe und dem Gericht Gottes steht. Bitte, ganz wichtig, dick umrahmen, wenn das betrifft, ja. Wenn die Vergebung Christi in Anspruch genommen wurde, das gilt für alle Situationen unseres Lebens, kann nicht davon gesprochen werden, dass ich jetzt in meiner gegenwärtigen Lebenssituation noch beständig unter der Strafe oder dem Gericht Gottes stehen würde. Das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Ich darf dann neu anfangen bin nicht mehr unter der Strafe, unter dem Gericht. Es kann sein, dass Folgen stehen bleiben, die ich tragen muss. Siebtens, bei außerordentlich großen ehelichen Schwierigkeiten käme als äußerste Lösung die vorübergehende Auflösung der Lebensgemeinschaft, also die Trennung von Tisch und Bett in Frage. Dies allerdings nur unter den Vorzeichen des Alleinbleibens und der angestrebten Wiederversöhnung. Bei Christen gibt es keine unheilbare Zerrüttung. Das gibt es nicht. Bei Christen, die wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, die selbst eine lebendige Hoffnung in Person darstellen, kann es keine unheilbare Zerrüttung geben. Das kann es nicht geben. Ich werde nie vergessen, wie uns Volkhard und Gerlinde Scheunemann erzählten bei einem Eheseminar, wie sie erlebt haben in Indonesien, wie eine Frau von ihrem Mann ungezählte Male grün und blau geschlagen worden war. Und sie blieb dennoch bei ihm und durfte erleben, wie der Mann zum lebendigen Glauben kam und die Ehe heil wurde. Da hätten 99,9% aller Eheberater, aller gläubigen Eheberater gesagt, sofort scheiden. 99,9% hätten es gesagt. Und es wäre falsch gewesen. Es darf nicht. Ich habe noch niemanden zu einer Scheidung geraten und ich werde es auch nicht tun. Ganz gleich, wie die Lebensumstände sein mögen. Selbst wenn ein Trinker Leib und Leben der Frau bedroht, dann muss natürlich räumliche Trennung erfolgen, aber nicht Scheidung. Jedenfalls nicht von der Frau ausgehend dann. Wenn der Mann sich scheiden lässt, das ist immer was anderes dann, oder eben der andere Partner. Räumliche Trennung, wie wir hier gesehen haben, vorübergehende Auflösung der Lebensgemeinschaft, das kann es geben in solchen Situationen. Aber Scheidung und erst recht keine Wiederverheiratung, auf keinen Fall. Schluss. Wer angesichts des eindeutigen biblischen Verbotes dennoch das Recht auf die Wiederheirat vertritt, der muss sich fragen lassen, ob er nicht persönlichen Glücksvorstellungen den Vorrang vor den Ordnungen Gottes einräumt. Der Satz hat mich bewegt. Das machen wir alle sehr gerne. Das ist nicht nur eine Frage von jemand, der gerne wieder heiraten möchte. Das ist eine Frage in unserem Leben, ob wir persönlichen Glücksvorstellungen den Vorrang geben wollen vor den Ordnungen Gottes. Glück und Zufriedenheit können nicht durch eigenwilliges Vorgehen erreicht werden. Wir finden sie nur in der Liebes-, Vertrauens- und Gehorsamsbeziehung zu Jesus Christus. Im Leben eines Christen sollen die Belange des Reiches Gottes oberste Priorität haben. Das bedeutet, dass er sein Kreuz tragen muss, in welcher Form auch immer. Das kann für einen Alleinstehenden heißen, dass er vielleicht nie heiraten wird. Das kann für einen in der Ehe Befindlichen heißen, dass er in dieser Ehe ausharrt, selbst wenn es nicht immer harmonisch ist. Dass er da treu bleibt und an dem Platz stehen bleibt. Das kann für einen Geschiedenen heißen, dass er jetzt als Geschiedener allein bleibt und nicht mehr heiratet. Und das kann auch für einen Geschiedenen und Wiederverheirateten heißen, dass er jetzt in diesem Verhältnis bleibt und so dem Herrn dienen möchte. Lass uns zunächst diesen Teil mit einem Gebet abschließen. Dann würde ich denen, die gehen wollen oder müssen, Gelegenheit dazu geben. Aber ich würde mich freuen, wenn die meisten noch ein paar Minuten Zeit hätten, falls Fragen da wären. Wollen wir aber zunächst still werden und mit einem kurzen Gebet diesen Teil abschließen. Ja, Herr, unser Gott und Vater, wir stehen nun wirklich vor dieser Frage, ob wir unser Glück, unser Lebensglück in deinen Ordnungen suchen wollen oder auf eigenem Weg, in selbstgezimmerten Bahnen. Herr, lass uns doch erkennen, dass du es letztlich gut mit uns meinst, auch wenn es zunächst hart erscheint. Lass uns doch diese Gedanken, die deine Gedanken sind, die wir eben nachvollzogen haben von deinem Wort her, lass sie uns verinnerlichen, lass sie uns zu den unseren machen. Schenk doch, Herr, dass diese ganz deutlichen Aussagen, die wir in der Schrift finden, wirklich zu unseren Sichtweisen werden. Ich möchte dich bitten für die unter uns, die jetzt als Betroffene zugehört haben heute Abend, die geschieden sind und oder wieder verheiratet, dass sie Frieden bekommen über ihrem vergangenen Leben, dass sie da wirklich Frieden bekommen, dass die Dinge in deinem Licht geordnet sind und dann auch die Gegenwart und die Zukunft wirklich gestaltet werden kann mit dir. Herr, und ich möchte dich für unsere Ehen bitten, dass unsere Ehen stabil werden und immer fester, immer treuer, immer hingebungsvoller von beiden Seiten aus. Ich möchte dich auch bitten, dass wir als Gemeinde hier eine gute Ehevorbereitung geben können, den jungen Paaren unter uns, den Unverheirateten, dass wir da wirklich gutes Fundament legen, damit die Weiche nicht falsch gestellt wird. Herr, bitte lass uns auch als Gemeinde an diesem Punkt Licht und Salz sein in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung. Wir preisen dich, dass unser Lebensglück in deinen Ordnungen liegt. Amen.